So, jetzt geht's weiter mit unserem nächsten Vortrag. Kleines Filmröhrchen entwickelt seit einigen Jahren an so einem Betriebssystem. Das ist nicht Windows, es ist nicht Linux. Es heißt Serenity OS und du wirst uns hoffentlich erzählen, was es eigentlich ist und warum es mich interessieren sollte. Viel Erfolg.
Dankeschön. Genau, ich bin Kleines Filmröhrchen und ich erzähle euch heute was über das Serenity OS Betriebssystem und natürlich ganz wichtig, warum es euch interessieren sollte. Der Teil mit, warum es euch interessieren sollte, den schieben wir an Schluss, also bevor ihr euch wundert. Ich gehe auch davon aus, dass ich leider keine Zeit für Fragen habe, weil ich habe echt viel zu erzählen. Also seid mir nicht böse, ihr könnt mich nachher noch im Hack Center oder sonst wo finden, da bin ich garantiert ansprechbar. Ganz kurz zu mir. Theoretisch studiere ich Informatik. Wie das praktisch aussieht, ist ja immer so eine andere Frage. Man findet mich auf Mastodon und auf Matrix. Also erster Link ist Mastodon, zweite Matrix, für die, die es nicht wissen. Ich mache auch manchmal YouTube, so etwa alle 6 Monate. Und wie ich schon anmoderiert wurde, ich entwickle seit 2,5 Jahren am Serenity OS Betriebssystem mit und habe da inzwischen über 500 Commits so angesammelt. Genau, was ist Serenity OS? Ich habe mal versucht, hier ein paar Stichworte aufzuzählen, die ihr selber lesen könnt. Wir werden auf alle diese Punkte mehr oder weniger eingehen in der nächsten halben Stunde. Wie man hoffentlich schon gemerkt hat, es ist ein Betriebssystem. Also wir werden hier über ein schönes Betriebssystem reden. Am Anfang will ich ein bisschen was zur Geschichte vom Projekt sagen, wie man das so macht. Die Geschichte von Serenity OS hängt ganz stark mit der Geschichte von ihrem führenden Entwickler, wie auch immer, Andreas Kling zusammen. Über seine persönliche Lebensgeschichte hat er selber ganz viel geredet, das will ich jetzt eigentlich nicht wirklich erwähnen, aber das Wichtige ist eben, dass es so im Jahr 2018 losgeht, das ist aber auch ein sehr junges Projekt, wo er es geschafft hat, seine Drogensucht zu behandeln und dann hat er nach einem besseren Zeitvertreib gesucht und dieser bessere Zeitvertreib wurde dann Serenity OS. Ab so 2019 hat er angefangen, seine Hacking-Sessions, wie er so am System entwickelt, auf YouTube zu veröffentlichen und da kommt so ein Großteil der Popularität des Projekts auch her und da wurde es eben immer bekannter und 2020 würde ich jetzt sagen, ist es dann weg vom Ein-Personen-Projekt gegangen und da haben sich dann eben mehr als nur er selber am Projekt beteiligt. 2021, ich habe es jetzt betitelt als die Discord-Explosion, weil da ist die Projektkommunikation von irgendeinem IRC-Chat auf Discord gewechselt und dadurch hat das Projekt mal kurz ein paar tausend Interessenten und ein paar hundert Entwickler gewonnen, unter anderem auch mich. Und 2022 war so das Jahr des Browsers. Da hat der Browser, über den wir nachher auch noch reden, SE3 bestanden und das Unterprojekt Ladybird wurde ins Leben gerufen. Und 2023 war bisher das Jahr des Kernels. Da gibt es am Ende die Hardware-Demo dazu. Wir haben 32-Bit x86 rausgeschmissen und ERC64 ist gerade am Kommen. Genau. Jetzt ist natürlich die erste Frage für euch, wie führe ich das aus? Und wer will, kann vielleicht schon mal nebenher, da bin ich euch auch gar nicht böse, mal auf serenityos.org und sich dann durch die GitHub-Links und sonst wohin die Build-Instructions klicken. Genau, wie man hier schon unschwer lesen kann mit diesem sehr alten Meme, das tatsächlich projektintern auch entstanden ist. Es gibt keine ISOs, keine Binaries, weil das uns einfach zu viel Arbeit ist. Die Leute sollen es lieber selber bauen. Es ist eh alle 2 Tage outdated. Also genau, bringt es nichts. es ist tatsächlich aber sehr einfach, das selber zu bauen. Ihr klont das Repo, ihr installiert ein paar Packages, beziehungsweise es gibt auch eine Nix-Shell dafür, für den Nix-Workshop da draußen, falls Sie mich hören. Dann führt ihr dieses eine Shell-Skript aus, serenity.sh run, und dann dauert es, je nachdem, ob ihr eine Toolchain habt oder nicht, 30 Minuten bis manchmal auch 2 Stunden, je nachdem, wie gut auch eure Hardware ist. Auf jeden Fall müsst ihr da nichts mehr tun, keine Inputs, kein gar nichts, und dann öffnet sich Serenity in einer Virtual Machine. Achso, genau, ich lasse das OS öfters mal weg, also wenn ich Serenity einfach sage, ich meine genau das Gleiche, da gibt es wirklich keinen Unterschied. Genau, öffnet sich in der Virtual Machine und das ist total einfach. So, jetzt nochmal von vorne. Was ist das und wie funktioniert es? So sieht das System aus, wenn man das, oh Gott, das Scaling, ich hatte schon Angst. Okay, das Scaling ist ein bisschen widerlich, ihr werdet gleich erfahren, warum. So sieht das System aus, wenn ich das einfach mal hochfahre und ein paar Programme aufmache. Ich habe mir jetzt einfach mal ein paar Programme rausgesucht, um euch ein bisschen zu zeigen, wie das so aussieht. Man sieht schon, die UI ist so an Windows 95 in der Richtung orientiert. Und das ist auch volle Absicht, weil wir finden einfach, dass diese Art von UI sehr gut geeignet ist, um so ein Power-User-Interface, was einfach sehr funktional ist und sehr gut funktioniert, eben was man damit gut bauen kann. Was ich jetzt an Programmen offen habe, das sieht man wahrscheinlich. Ich habe den System Monitor, also einen Task Manager offen, ein Spreadsheet-Programm, eine Shell mit verschiedenen Unix-Befehlen, die man so kennt, einen File Manager, den Browser und dann hier die Widget Gallery. Einfach um euch ein bisschen zu zeigen, wie so verschiedene Widget-Elemente in dem System aussehen. Und das Coole ist jetzt halt, man merkt hier schon richtig diese Einheitlichkeit von dem System und das ist, glaube ich, auch auf den ersten Blick ein sehr bestechendes Aspekt. Ich habe jetzt hier nochmal den gleichen Screenshot, nur in vier verschiedenen Themes. Und das Einzige, was ich machen musste, um diese vier verschiedenen Screenshots anzufertigen, ist einfach nur ins Startmenü zu gehen, auf Themes zu drücken und dann ein anderes Theme auszuwählen. Und das ist halt schon, ich glaube, dass wir sind eines der wenigsten Systeme, was das so schnell und so effizient heutzutage hinkriegt. Also das Theme-Wechseln dauert auch unter einer Sekunde. Dementsprechend, genau. Das Einzige, was ich hier, glaube ich, nicht dran hält, ist so der, das Terminal, aber das sind noch extra Color-Themes, deshalb zählt das nicht. Naja. Was wir so im System selber drin haben, und das ist alles Sachen, die ihr sofort kriegt, wenn ihr es einfach nur direkt baut. Wir haben ein PDF-Viewer, wir haben ein Synthesizer-Programm, das heißt Piano, wir haben einen Text-Editor, einen Hex-Editor, wir können alle möglichen Bildformate dieser Welt öffnen, einige häufige Audioformate, vereinzelte Videoformate, das sieht man schon, so wie es so abnimmt vom Support her, aber wir arbeiten an diesen Sachen allen auch und das wird auch, das kann ich glaube ich generell sagen, das wird auch an vielen Stellen auch der Support immer und immer besser. Wir haben sogar so Business-Sachen, ein E-Mail-Programm, ein SQL-Server, ein Spreadsheet-Programm mit der Dingens Formel-Input, ein Pixel-Paint-Dingens-Bumsens, das logischerweise ein Paint-Programm ist. Wir haben einige Spiele, wie man hier unten sieht. Unter anderem so alte Sachen oder so klassische Sachen wie Solitaire und Snake, aber auch moderne Sachen wie Flood und Wordle. Wir haben auch so das klassische Systemverwaltungszeug und Unix und POSIX-Tools, wie man es so kennt. Also es ist grundlegend, wie ich schon auf mehreren Slides hatte, im Endeffekt ein POSIX-mäßiges System. Und wir haben auch grafikmäßig ein High-DPI-Mode und einen 3D-Viewer, eine Software-GL-Stack. Das heißt, man kann da auch ein bisschen mit OpenGL rumfummeln. Genau, wie ihr vielleicht schon gemerkt habt oder hoffentlich noch nicht, weil ich es hoffentlich noch nicht genug Leuten erzählt habe, diese ganze Präsentation läuft innerhalb von Serenity. Das ist auch der Grund, warum es vielleicht mal Rendering-Bugs gibt, warum das Scaling vorhin so bescheuert war. Hier unten sind nur aufgezählt von den Sachen, die alle ein System, ein Projekt hier implementiert hat, damit das läuft. Nur um es zu beweisen, ich gehe mal kurz raus und schalte euch mal die Fußzeilen an. Genau. Da mache ich den hier aus und so, genau, das Präsentationsprogramm habe ich selber für diesen Talk geschrieben. Dementsprechend nur jetzt ganz kurz, FN, Shift, F5, oh Gott, ja, funktioniert. Okay, das kann man nicht so wirklich lesen, aber ich glaube in den hochgeladenen, irgendwie exportierten Slides ist es hoffentlich sichtbar. Slide-Link kommt ganz am Ende noch, genau. Gehen wir mal weiter zu der Sache, die vielleicht auch nach außen vielleicht einige schon gemerkt haben, nämlich es gibt einen Browser und zwar einen Browser, der ziemlich, ziemlich gut ist. Der hat eine JavaScript-Engine, der kann sehr viel CSS, hat einen sehr soliden Renderer, kann auch moderne Sachen wie WebAssembly, WebSockets, WebWorker, Fetch, alles Mögliche. Und hier ist nur mal als Beispiel die FSEC-Seite gerendert. Also wenn die jetzt nicht so verpixelt wäre, weil Scaling, dann könnte man die bedienen, beziehungsweise ich konnte die bedienen. Pre-Talks geht leider nicht, aber durch das Wiki kann ich mich durchklicken und vielleicht hat er, okay, ne, der Fahrplan hat nicht getan, aber die Speakers-Ansicht, dafür habe ich aber leider keine Screenshots. Also das ist nicht eine Embedded Web View, das habe ich absichtlich nicht gemacht. Genau, jedenfalls der Browser ist ziemlich gut. Hier sind ein paar Compliance-Testzahlen von gestern oder vorgestern. Die Test-262-Test-Suite ist die offizielle JavaScript-Test-Suite vom Spec. Das heißt, es gibt nichts Offizielleres und Besseres an JavaScript-Tests als das. Und wenn man rein nach dieser Prozentzahl geht, dann sind wir complianter als V8. Aber natürlich nur gezählt nach dieser Prozentzahl. Also die Zahlen stimmen, die sind auch nicht gefaked oder so, aber das heißt nicht, dass die JavaScript-Engine alles kann, vor allem nicht im Web. WebAssembly ist ein bisschen ärmer dran, aber da sind halt die Hälfte der Tests irgendwie SIMD, deshalb kann man das vergessen. Und WebDriver-Tests haben wir jetzt vor ein paar Tagen gesehen. Da braucht man halt so APIs an dem Browser, dass irgendwie von außen der Browser ferngesteuert wird und dann so Layouting und Rendering und halt Full-Stack-Browser-Tests durchgeführt werden. Da haben wir in den letzten Tagen gesehen, dass das jetzt wahrscheinlich demnächst kommt. Also WebDriver-Tests haben wir noch nicht Ergebnisse, aber kommt wahrscheinlich demnächst, hoffentlich demnächst. Und der Graph übrigens ist natürlich der zeitliche Verlauf von den Test-262-Tests. Ihr seht, es wird immer besser und dann kommen irgendwann neue Tests hinzu und dann wird es wieder schlechter. Das sieht man hier, diesen Bump gerade im April. Wir waren schon mal bei knapp 90%. Naja, wenn ihr nur den Browser auch mal auf Linux oder macOS benutzen wollt, dann gibt es dafür auch Lady Bird. Genau, das ist einfach nur ein Qt-Frontend für die genau gleichen Browser-Bibliotheken, die wir auch im System selber verwenden. Das findet ihr zum Beispiel auch im AUR, aber es gab auch ehemals eine Android-Version, die ist aber momentan defekt. Aber ich hoffe, dass sich da irgendjemand mal wieder findet und die fixt. Genau. Jetzt sind natürlich diese ganzen eingebauten Programme, die wir so selber gemacht haben, alle schön und gut. Aber ihr wollt jetzt unbedingt Vim, Emacs, Bash, Half-Life, FFmpeg, Python oder Clang benutzen. Naja, da habe ich eine sehr gute Nachricht für euch. Denn es gibt viele Dinge, die wir von den BSDs geklaut haben. Über viele Dinge habe ich leider heute keine Zeit dafür. Aber es gibt auf jeden Fall das Porting-System, was wir von den BSDs geklaut haben. Und das Port-System funktioniert so, und das ist auch eben in diesen anderen Systemen so ähnlich. Wir haben hier diesen Ports-Unterordner und dann nochmal Ordner für jeweils spezielle Ports oder Packages oder wie man das jetzt interpretiert. Und darin gibt es ein Port-Skript. Und wenn ihr dieses Skript ausführt, dann lädt er den Source-Code runter, patcht den mit ein paar Serenity-spezifischen Sachen und baut dann das Ganze from source, weil unsere ABI geht etwa alle 2 Tage kaputt. Deshalb muss man gegen Source bauen immer oder gegen den momentanen Build dementsprechend. Und dann kriegt ihr das jeweilige Programm und wie gesagt, etwa 300 Ports existieren so. Da gibt es auch diese 2 Seiten dafür, ports.serenityos.net. Und dann noch im Repo selber die Available Ports Seite. Genau. Jetzt komme ich mal zu dem Teil, was wahrscheinlich die meisten Leute interessiert. Was ist denn mit der Software? Ich habe schon ein bisschen darauf hingewiesen, aber es gibt in Serenity OS keine einzige Zeile fremden Code und keine externen Source Code Abhängigkeiten. Also es gibt Abhängigkeiten von externem Tooling. Wir haben natürlich externe Compiler, externe Build-Systeme, aber deren Code landet nicht im System, außer sie werden an sich geportet, was tatsächlich auch der Fall ist. Aber das braucht man nicht zum System bauen. Genau. Das Ganze ist ein Monorepo, wie unschwer zu erkennen ist hoffentlich. Das heißt, das zeige ich gleich noch, wie die verschiedenen Komponenten da zusammen nebeneinander im Repo sitzen. Wir verwenden C++ durch den ganzen Stack weg, auch im Kernel. Die Compiler sind minimal modifiziert, aber die Modifikationen sind im Endeffekt bloß, okay, bitte erkenne Serenity als System und das war's. Und wir verwenden insbesondere keine Standardbibliothek und das ist der Ausmaß von keine fremde Zeile Code. Also fremde Zeile Code wäre ja theoretisch auch irgendwie GNU-Standardbibliothek oder Libstat C++ oder was weiß ich, wie das bei LLVM heißt. Also GCC und Clang sind die 2 Compiler, die wir unterstützen. Und selbst deren eben Standardbibliothek fliegt komplett raus. Stattdessen haben wir unsere eigene Standardbibliothek namens AK, wofür die Abkürzung steht, das kann man sich jetzt selber überlegen. Darauf aufbauend gibt es so ein paar grundlegende Bibliotheken wie die Core-Bibliothek für I.O., die C-Bibliothek, was eine ganz normale POSIX-C-Bibliothek ist, und dann eben Higher-Level-Zeug wie die GUI-Bibliothek und die Web-Bibliothek, was die komplette Browser-Engine ist im Endeffekt, inklusive JavaScript. Okay, ja, JavaScript hängt in einem Extra-Dingens, aber das ist eine Abhängigkeit von LibWeb. Und lass mich jetzt bitte nicht in Details verlieren, ist nicht wichtig. Die Utilities bauen sofort auf den Bibliotheken auf und das sind so relativ normale Sachen, die man aus POSIX und Linux und so weiter kennt. Und eben auch Sachen, die nicht POSIX genormt sind, wie zum Beispiel LSPCI und die PCI-Geräte im System aufzuzählen. Die Services sind eben unsere System-Daemons. Die heißen eben alle Server hinten. Da das Wichtigste ist natürlich der Windows-Server, der auch überhaupt nichts mit, zum Glück überhaupt nichts mit X oder Wayland oder sonst was zu tun hat. Und dann gibt es eben noch verschiedene andere für spezifische Aufgaben. Und die GUI-Anwendungen sind da deshalb von den Utilities zu unterscheiden, weil sie natürlich ganz viel mit diesen Services reden müssen, um ihre Aufgaben zu erfüllen. Hier habe ich noch ein paar andere aufgelistet, hatte ich vorhin nicht erwähnt. Wir haben eine IDE, die heißt TextStudio, und wir haben sogar ein Schriftartbearbeitungsprogramm. Genau. Die Kommunikation zwischen Prozessen passiert über unser eigenes Inter-Process Communication Protokoll. Eigentlich ist es ein Remote Procedure Call Protokoll, weil auf beiden Seiten C++-Objekte instanziert werden und die sich dann Nachrichten schicken und daraus folgt dann immer, dass auf der jeweils anderen Seite so eine Funktion, eine C++-Funktion aufgerufen wird. Es kann man jetzt mit in Sachen Java und RPC drüber lästern, wie man will, aber bei uns funktioniert das einwandfrei und das wird einfach lokal über der Unix Domain Sockets getunnelt. Ich glaube, es haben auch schon Leute hingekriegt, das über TCP zu tunneln. Also theoretisch ist es auch egal, was man da unten dran hängt. Es funktioniert super. Und mit dem Kernel reden wir so wie mit jedem anderen Kernel. Wir haben ein virtuelles Dateisystem. Ich komme gleich noch ein bisschen detaillierter zum Kernel. Und wir haben System Calls, die aber, wie gesagt, die ABI von den System Calls geht etwa alle 2 Tage kaputt. Genau. Hier ist nochmal das Repo so in seiner Form, wie es auch in Serenity im File Manager erscheinen würde. Plus minus hässlichem Scaling. Und da sieht man hier eben die Standardbibliothek mit AK, dann die ganzen Standardressourcen, die ins System rein installiert werden, in Base, externe Dokumentation, den ganzen Kernel Source Tree. Ladybird, das, weil es eben so ein eigenes Frontend ist, hat es einen extra Ordner. Meta sind hauptsächlich so Build- und CI-Skripte. Ports habe ich schon erklärt. Wir haben auch ganz viele systeminternen und externen Tests, die wir so ausführen, zum Glück. Dann das ganze Toolchain-Gedöns und im Userland lebt eigentlich alles, was nicht Kernel ist. Sowohl die Libraries als auch die Services, als auch die verschiedenen Applications. Und ein paar Programme haben ihre eigenen Ordner, weil sie besonders sind. So. Weiter geht's mit dem Kernel. Ich werde tatsächlich relativ viel über den Kernel reden, einfach weil ich den Kernel mag. Der Kernel ist monolithisch, das kann man sich sicher denken, ist halt todessimpel und funktioniert. Und wir hatten mal Kernel-Module, aber haben wir rausgeschmissen, weil es hat niemand gebraucht. Der Kernel gibt sich nach außen als POSIX-mäßiger Kernel aus, aber auch intern arbeitet er mit so Sachen wie File-Descriptern und eben einem virtuellen Dateisystem. Wo wir auch sowas wie ein PROCFS haben und SysFS und so, was man so von anderen Unixen kennt. Der Kernel ist zunehmend architekturunabhängig, würde schon sagen, sehr architekturabhängig, aber nicht so ganz, wie man sich das trotzdem wünschen würde. Er hat angefangen als x86 32-Bit. Jetzt inzwischen gibt es nur noch x86 64-Bit, also das Normale, was ihr auf euren Desktop-Rechnern habt. AR64, also ARM 64-Bit, ist so halb im Kommen, hauptsächlich mit dem Fokus auf Raspberry Pis, weil wir tatsächlich von dem Ressourcenbedarf her auf Raspberry Pis kein Problem haben. Kleiner Einschub, wir booten mit vielleicht 300 MB Speicherbedarf und das ist mit grafischer Benutzeroberfläche etwa 30 Prozesse, die überhaupt im Hintergrund laufen. Ein Kern total schnell, habt ihr hier auch ja auch gesehen. Also das System ist extrem ressourcensparend und dann kann man sogar noch Komponenten rausnehmen. Was der Kernel leider nicht so toll kann, außer diesem ganzen Spaß, ist Dateisysteme. Also ja, außer EXT2 im Endeffekt keine wirklich vernünftigen Dateisysteme, die man so für den Normalbetrieb benutzt haben. Das ist ein großes Manko. Naja, wie sieht es mit Multiprozessor-Unterstützung aus? Da habe ich einfach mal, um euch das zu demonstrieren, wollte ich es mal ausprobieren, habe hier die Serenity CPU ist auf 4 gesetzt. Das ist einfach eine Environment Variable, die unser Run-Script erkennt. Und dann habe ich dem Run-Script gesagt, okay, gib dem Kernel mal die Command-Line-Flag SMP gleich on. Damit schaltet der SMP an. Und dann ist das passiert. Kann man vielleicht schwer lesen, insbesondere im Stream, aber vielleicht auch in Person. Hier da oben irgendwo ist so ein Kernel-Panic und ein trauriger Smiley. Und das bedeutet natürlich Kernel-Panic. Das heißt, der Kernel ist erstmal verreckt. Das war noch während dem Boot. Und er hat halt irgendwo erkannt, dass irgendein Scheiß passiert ist beim Prozessor zwischen Kernen hin und her schieben. Dementsprechend, ohne da jetzt weiter ins Detail zu gehen, Multiprozessor-Unterstützung ist halt noch nicht so ganz da und wir arbeiten da schon lange dran und es funktioniert halt einfach noch nicht super. Und genau, wir versuchen es aber. So, natürlich muss man auch bedenken, wie so ein Kernel mit der ihm zur Verfügung stehenden Hardware umgeht. Und da können wir schon eine ganze Menge an Sachen, BIOS und VGA-Extensions, also wir kriegen einen Framebuffer auf eigentlich alles. Wir haben auch einen USB-1-Dingensbumsens-Controller, also UHCI wäre USB 1.0, PS2, Maus und Tastatur, verschiedene Ethernet-Controller. Habe ich jetzt als selbstverständlich angenommen, aber natürlich einen TCP-IP-Stack. Klar, aber dann braucht man auch die entsprechende Hardware dazu. Wir können normale Festplatten und schnelle Festplatten, also SATA und NVMe. Wir können PCI inzwischen auch mit Message Signal Interrupts, das ist noch relativ neu, aber auch ohne. Und die Soundunterstützung ist tatsächlich sehr gut, weil mit den zwei Soundkarten, okay, AC97 ist ein bisschen alt, aber insbesondere Intel HD Audio, damit hat man halt so gut wie alle internen Audio-Sachen abgedeckt. Das Große, was halt fehlt, sind für USB-Gerätetreiber. Wir haben zwar irgendwie die Interfaces, wir können USB-Geräte erkennen, da irgendwelche Device Functions öffnen und die konfigurieren und so weiter und so fort, aber wir haben einfach keine Treiber, die damit umgehen können. Es fehlt auch alles, was über USB 1.0 hinausgeht, also Enhanced Host Controller Interface und so weiter. Grafikkarten ist ein großes Problem. Wir haben ein paar Intel-Sachen und ein paar virtuelle Grafikkarten, aber abgesehen davon nichts wirklich Hardware-Technisches. Und uns fehlt ein kompletter WLAN-Stack. Das geht auch nicht. Aber Serenity OS bootet erfolgreich auf sehr vielen Bare-Metal-Systemen. Das hier ist jetzt von Linus Groh, einem unserer wichtigsten Entwickler, der das auf seinem Laptop immer wieder erfolgreich ausprobiert. Und wie ihr in dem Screenshot seht, er tippt auch in der Tastatur rum. Das heißt, Maus-Tastatur gehen, Framebuffer geht. Man sieht vielleicht hier unten so ein bisschen rot. Das bedeutet, dass kein Netzwerk vorhanden ist. Das ist ja klar. Also ein Netzwerk ist auch noch so eine Sache auf Hardware, aber wir können auf Bare Metal tatsächlich booten. Was den Kernel tatsächlich ausmacht, würde ich behaupten, ist, dass er sehr, sehr sicher ist. Ich habe jetzt noch ein paar Folien für Pledge und Unveil rausgenommen. Wenn euch Pledge und Unveil von OpenBSD was sagen, die haben wir auch. Einfach, weil es ein genialer Sicherheitsmechanismus ist, um Programme daran zu hindern, dass sie etwas tun, worauf sie nicht ausgelegt sind. Und dann kann man einem Programm eben verbieten, wie Cut, dass niemals mit dem Netzwerk reden muss, dass es auch niemals mit dem Netzwerk reden darf. Und wenn es versucht, mit dem Netzwerk zu reden, dann wird es erschossen vom Kernel. Also ich find die Vorstellung immer so schön, dass der Kernel halt böse Programme erschießt. Ist vielleicht ein bisschen brutal. Der Kernel an sich ist aber auch sehr gut geharnt mit Address Space Layout Randomization, mit verschiedenen Kernel-Code-Teilen und Datenteilen, die nach dem Init alle auf LA unmapped werden oder nur auf Lesen gesetzt werden, damit man da nicht mehr rumfuschen kann. Verschiedene Command-Line-Flags, die dafür sorgen, dass der Kernel nichts leaken kann. Wir unterstützen keine schreib- und ausführbaren Speicherseiten gleichzeitig. Das brauchen zwar manche JIT-Compiler, aber in der Regel ist das ein Zeichen dafür, dass da irgendjemand gerade versucht, sich reinzuhacken und da was ausführbaren Code irgendwo reinzuschreiben. Syscalls können nur aus libc kommen, das ist Syscall Origin Verification, hat Linux glaube ich auch. Process.js sind ganz cool, da schließen sich die Prozesse mit ihren anderen Geschwisterprozessen in einem kleinen Käfig ein und können dann nur noch mit den anderen Prozessen reden. Ist ein bisschen wie CC Groups oder Sageroot oder wie der Spaß auf Linux heißt, nur wesentlich einfacher und von FreeBSD geklaut. Für alles, was kompliziertes Decoding betrifft, haben wir separate Prozesse. Es geht jetzt ein bisschen aus dem Kernel raus, klar. Zum Beispiel Image Decoding und alles, was mit dem Internet, nicht mit dem Internet, sondern mit dem Web zu tun hat, das ist gefährlich und deshalb gibt es da extra Prozesse dafür, die gar nichts können. Das heißt, wenn jemand die erschießt oder versucht, aus der Sandbox rauszukommen, dann werden die sofort gekillt und dann crasht halt die Seite, aber dann wird kein Schaden angerichtet. Wir haben auch so Failfast als Standard, also obwohl C++ so eine leider sehr unsichere Sprache ist, haben wir überall Verify-Checks. Zum Beispiel sind bei uns Buffer-Overruns so gut wie unmöglich, weil da überall Verify-Checks drin sind, dass der Index in einem vernünftigen Rahmen ist. Und dann tötet sich das Programm selber, wenn es merkt, dass irgendein Zustand nicht so ist, wie es erwartet hätte. Genau. Und von der rein sozialen Seite, theoretisch, wenn ihr es mal ausprobieren wollt, könnt ihr mal versuchen, eine Local Privilege Escalation, Arbitrary Code Execution oder Remote Code Execution zu finden im System. Und dann zahlt euch Andreas Kling $50 für so einen gefundenen Bug. Am besten noch ein Patch mitliefern. Genau, das hat seit einiger Zeit niemand mehr geclaimed. Also behaupte ich jetzt einfach, dass Serenity einfach zu sicher ist und der ganze CCC so blöd ist, um da auch nur einen Fehler drin zu finden. So, genau. So, kommen wir jetzt zum Schluss noch zu einer bisschen einer sozialen Seite oder einer spirituellen Seite, wie nennt man das? Ist auf jeden Fall egal, was so unser Projekt ausmacht, also nicht das System, sondern unser Projekt. Und ich habe das mal auf diese 5 Punkte runtergebrochen, das ist jetzt meine Interpretation, nicht die offizielle. Das erste meint...
Ist dein Mikro aus? Dann kriegst du meins.
Ich habe noch eins hier. Also nochmal, Free Software. Free Software kann man ja oder also gibt es ganz viele Begriffe und man kann das ganz genau irgendwie sich so aufschlüsseln, wie man will. Ich meine jetzt mit Free Software den weitesten Begriff, der möglich ist. Und was wir damit spezifisch meinen ist, uns kümmert es nicht, starkes Copyleft zu haben und dass niemand damit kommerzielle Software oder so machen darf, sondern gibt uns Credit und das ist alles, was uns juckt, macht damit, was ihr wollt. Deshalb auch BST2 Clause, was im Endeffekt wie MIT oder IC von der Lizenz her ist. Genau. Entwickler haben bei uns keine wirklichen Aufgaben, sondern jeder macht so, was er will. Und das Einzige, was du machen musst, ist, deinen kaputten Code zu fixen. Und selbst das sind oftmals andere Leute schneller, aber theoretisch ist es so deine Aufgabe, das zu tun. Es gibt kein groß projektübergreifende Ziele oder irgendwelche Pläne, was so gemacht werden soll. Einzelne Leute haben vielleicht ihre Pläne, aber wenn du jetzt kommst und sagst, yo, ich hätte gern Feature XYZ, dann ist die Lösung ganz einfach, dass du es selber implementierst. Ansonsten passiert es nicht. Und damit ist auch so ein bisschen der Stress rausgenommen. Ich muss jetzt unbedingt dieses Feature hier liefern. Genau, es gibt keinen Code, den wir nicht geschrieben haben. Das haben wir schon gesehen. Und zum Schluss habe ich hier noch einen dummen Witz drauf geklatscht. The Pro ist unser Curl-Ersatz. Das heißt, wenn man in Pro Fehler hoch weiterverweisen will, dann könnte man den Pull-Request dazu ja Pro Pagate Errors nennen. Genau die Professionals haben es ja auch nicht reviewed. Also das ist auch nicht irgendwie geschnitten oder so. Das ist eine Original-Discord-Konversation. Es gibt auch, glaube ich, noch bessere Witze. Das war nur der erste, den ich finden konnte. Es ist nicht schwer, sowas zu finden. Was ich damit eigentlich sagen will, ist, dass wir uns darüber im Klaren sind, dass wir das alle hier zum Spaß machen, dass es keinen Sinn hat, Serenity OS zu entwickeln, sondern dass wir das nur machen, weil es uns Spaß macht. Und deshalb dürfen wir auch Spaß haben und dann dumme Memes machen und so weiter und so fort. Genau, jetzt. Warum sollte euch es interessieren? Ich habe mal so ein paar Punkte überlegt, warum es vielleicht ganz cool ist. Zum einen ist Serenity zwar oder versucht Serenity zwar sehr kompatibel zu sein mit existierenden POSIX-Sachen, mit existierenden Gerätetreibern, Dateiformaten, dem ganzen Web und so weiter. Aber Legacy interessiert uns nicht. Also wir schmeißen radikal alles raus, was keinen Nutzen hat. Und so ähnlich ist es auch halt mit, dass wir in gewisser Weise an vielen Stellen Clean Slate Design versuchen können. Und uns angucken können, was wurde vorher schon probiert, wie können wir jetzt das durch den ganzen Stack hinweg besser machen. Aber wir haben auch keine Angst, wenn wir uns mal vertan haben, dann machen wir auch große Refactorings. Zum Beispiel sind wir gerade dabei, unsere komplette String-Implementierung zu ersetzen, was ziemlich vieles, also ja, sehr viel, und das machen wir trotzdem, weil ansonsten haben wir immer mit der blöden Legacy-String-Implementierung zu tun. Wenn man sich nochmal den Browser anguckt, dann beweist Serenity, glaube ich, dass man in diesen Jahren, also nicht nur in genau jetzt diesem Jahr, aber auch in vorherigen Jahren, dass man einen hochkompatiblen Browser schreiben kann, der kein bisschen Code von Gecko, von WebKit, von Blink, von sonst woher hat. Und es gibt ja immer sehr viel Diskussion, insbesondere Hacker News behauptet so, ist felsenfest davon überzeugt, dass es unmöglich ist, einen Browser zu schreiben. Und wir beweisen das Gegenteil. Vom Kernel her, glaube ich, zeigen wir ganz gut, dass ein Kernel komplett ohne C sehr funktionsfähig ist, auch mit starker Objektorientierung, also auch mit relativ hohen Abstraktionskonzepten, wie man sie vielleicht anderswo nicht so oft findet. Und wenn es jetzt auf euch spezifisch geht, an Serenity fehlt natürlich es noch an allen Ecken und Enden, egal von wie vielen Sachen ich hier erzähle. Und deshalb könnt ihr garantiert irgendwas finden, was ihr noch gerne hättet, und das dann bauen, weil da gibt es mit hoher Wahrscheinlichkeit kein Argument dagegen. Genau. Also geht raus und schreibt gewagte Software. Diejenigen, die behaupten, es sei unmöglich, haben es nicht versucht oder zu früh aufgegeben. Und damit bleibt mir nur noch zu sagen, wie ihr mit uns reden könnt. Da sind Links, auch mein SerenityOS.social Mastodon-Account, beziehungsweise da gibt es den ganzen Server mit Leuten, die regelmäßig über Serenity posten. Genau, redet einfach mit uns, wir beißen nicht. Für erste Beiträge eignen sich insbesondere Bugs, die ihr selber findet, das ist nicht schwer. Die Good First Issues auf GitHub. Bei den Refactoring-Sachen kann man mithelfen, weil da ist ja relativ klar, was man so zu tun hat. Und man kann auch sich Fix-Me's im Code angucken und dann gucken, ob man das lösen kann. Und natürlich nicht vergessen, Spaß haben. So, das war's von mir. Danke fürs Zuhören. Genau, alles meine Meinung. Teilweise oftmals vereinfacht dargestellt. Und die Slides gibt's auch noch auf Discord. So, jetzt mache ich noch nach dem Applaus, sorry. Jetzt muss ich doch noch die Hardware-Demo machen.
Ja, ihr könnt euch schon mal überlegen, ob ihr Fragen habt.
Oh ja, das wär sehr gut. So. Ich habe es leider nicht auf Bare Metal gebootet gekriegt. Das mag mein Laptop noch nicht so ganz. Ansonsten mache ich ganz kurz noch die Hardware-Demo. Also das ist auf diesem, ich habe hier einen Raspberry Pi. Auf diesem Raspberry Pi läuft ein sehr stark zusammengehackter AH64-Kernel von Donnerstag oder so. Und hier ist ein Arduino und der ist über zwei Kabel mit dem Raspberry Pi verbunden und das ist nur ein serielles Interface. Das ist das, was ich hier gleich aufmache oder jetzt schon mal aufmache. Ja, cool, hat glaube ich funktioniert. Und dann gucken wir mal, was passiert, wenn ich den jetzt einstecke. Haha, es hat funktioniert. Cool, dem muss die funktionieren. Jetzt habe ich natürlich den Text so groß gemacht, dass ihr es sehen könnt. Ah, sehr schön. Genau, das ist der. Wir sterben hier irgendwo beim SD-Karten initialisieren. Falls es euch interessiert, könnt ihr gerne mithelfen. Also es ist noch sehr, sehr früher Boot. Wir haben gerade so irgendwelche Tasks gespawnt. Wir sind gerade so aus der Boot-Phase raus. Aber es tut was. Und in der CI, also in der Virtual Machine, bootet es komplett ins Userland, nur halt ohne Devices. So, jetzt aber Fragen.
So, hat noch jemand Fragen? Ja.
Wie sieht's aus mit Big Endian Support?
In welche, also von Betriebssystemen an sich, die Big Endian sind?
Ganz grundsätzlich auf eine CPU-Architektur, die Big Endian ist. Wäre das mit dem Serenity OS möglich? Oder?
Also ich denke, mir fällt wirklich nicht viel ein, was so spezifisch ist. Wir haben ja auch mit Formaten oder gerade Netzwerk zu tun, was alles Big Endian ist. Das heißt, wir haben da schon sehr viel Support dafür, aber wir haben keine Architektur halt bisher, die das tatsächlich hat.
Darf ich S93 vorschlagen?
Ich glaube, der Vorschlag kam auch schon. Wir haben einen Kernel-Entwickler, der damit schon gearbeitet hat. Aber eigentlich sind wir nur an Architekturen interessiert, die momentan so relevant sind für Leute und die auch viele Leute benutzen. Weil das, Problem ist halt, wenn du das, natürlich ist S93 sicher eine tolle Architektur, aber das Problem ist halt, wenn du das jetzt einbaust und es gammelt, und der Code gammelt da dann 2 Jahre rum, dann wird er irgendwann wieder rausgeschmissen, weil ihn keiner benutzt. Und genau, das sollte dann halt nicht passieren.
Gut, weitere Fragen?
Was ist mit Virt.io-Geräten?
Virt.io, ja, ziemlich gut. Also ich glaube, wir haben Virt.io-GPU-Zeug in irgendeinem Umfang. Ich kenne mich mit dem 3D und dem OpenGL-Zeug nicht so aus, aber wir haben da, glaube ich, Hardware-Rendering, wenn man das so interpretiert. Also fest. Sorry, ich weiß es nicht, aber ich weiß, dass wir ein paar verschiedene Virt.io-Sachen haben und da auch uns darum kümmern, dass der Emulation-Support gut ist.
Gibt es da auch andere Kommunikationskanäle als Discord?
Ja, GitHub. Es gibt einen sehr instabilen Matrix-Server. Und halt GitHub. Genau, das davor war halt IRC, aber die IRC-Kanäle sind inzwischen auch zu. Da wird dir leider niemand zuhören.
Gut, dann sind wir an Betracht der Zeit leider schon fertig. Danke für den Vortrag.